Ihr wart schon sehr tapfer heute Morgen, dass ihr den langen Predigttext zugehört habt. Vielen Dank, Andrea, dass du uns damit hineingenommen hast. Es lohnt sich ja manchmal auch, die längeren Abschnitte aus der Bibel zu lesen. Sind ja nicht umsonst auch in solcher Ausführlichkeit in der Bibel drin. Man lernt auch so ein bisschen was von Kultur damals kennen. Und bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich die Zeit kurz nutzen, noch einen Werbeblock einzuschieben. Ich bin dazu beauftragt worden von der Simone, die heute nicht da ist. Aber sie hat gesagt, nutzt die Gelegenheit, wenn du das nächste Mal vorne stehst und mach das. Und zwar möchte ich euch etwas Kurzes ans Herz legen, und zwar ein Andachtsbuch. Vielleicht habt ihr schon irgendeins, oder ihr sagt, ich bräuchte mal sowas kurz und knackig auf den Punkt. Ein kurzer Vers, nicht so ein langer Text wie der Predigttext heute. Gedanken, Impulse zum Auftanken. Gott beschenkt dich mit Gutem, zeitlos, praktisch auf den Punkt. Von dem EG-Pastor Benjamin Gies, der ist in Kleve in der Gemeinde und der hat die Corona-Zeit genutzt und seine Gemeinde und Leute in seinem Umfeld mit mit WhatsApp-Andachten zu versorgen. Immer auf seinem WhatsApp-Status kurze Impulse. Und dann hat irgendeiner gesagt, das ist so gut, mach ein Buch draus. Und dieses Buch ist jetzt erschienen. Wir haben hier ein Ansichtsexemplar. Wenn ihr sagt, es interessiert uns, könnt ihr mal reinschauen. Ich lege es nachher draußen hin, ist aber nicht mitnehmen, weil es gehört mir. Ihr dürft es aber mal angucken. Und wenn ihr sagt, das hätte ich auch gerne, dann könnt ihr gerne mir oder auch der Simone eine Nachricht zukommen lassen. Dann werden wir das Buch bestellen. Wenn einige Bestellungen zusammenkommen, gibt es da auch noch einen Mengenrabatt für die Gemeinde. 14,90 Euro kostet das Buch als Einzelstück. Und es lohnt sich, wenn man mal so einen schnellen, kurzen Impuls braucht und nicht immer die Zeit hat, so einen langen Bibeltext zu lesen, wie wir ihn heute Morgen gehört haben. Also schaut nachher ruhig mal draußen da drauf. Ja, so viel der Vorrede, aber jetzt biegen wir ein in unseren Abrahamsbericht. Es ist jetzt die vorletzte Etappe, die wir uns anschauen wollen. Den Weg, den wir mit Abraham gemeinsam gegangen sind seit dem Herbst, sein Leben zu verfolgen, zu sehen, wie er in Höhen und in Tiefen mit Gott unterwegs war, wie er da Gott vertraut hat und in herausfordernden Zeiten war, in ein herausforderndes Land gekommen ist, von Gott ganz neu geführt wurde und sich trotzdem darauf eingelassen hat, diesen Weg zu gehen. Jetzt ist Abraham alt geworden und vielleicht sagst du, das war ja doch die ganze Zeit schon. Ja, aber er ist jetzt noch älter geworden. Die 90, mit denen er losgezogen sind, hat er jetzt längst lange überschritten. Er ist mittlerweile Witwer, seine Frau Sarah ist verstorben und auch Isaak, sein Sohn, ist jetzt nicht mehr so der kleine kurz vor Teenager, sondern auch so weit, dass für ihn das Heiraten anstehen könnte. Abraham ist in dem Land, das ihm versprochen wurde. Mittlerweile ist er sogar Landbesitzer. Das erste kleine Stück Kanaan gehört ihm jetzt selbst. Das Stück, wo das Grab für seine Frau Sarah drauf ist, das hat er gekauft. Aber die Verheißung hat ja noch mehr beinhaltet, als nur zu sagen, Abraham, du kommst in ein neues Land. Sondern da war ja auch noch diese Aussage, du wirst der Stammvater eines großen Volkes werden. Jetzt ist ein Sohn als Nachkomme noch nicht wirklich ein großes Volk. Und Abraham geht nun die nächsten Schritte. Wir haben ja davon gehört, ein langer Bericht und es lohnt sich genauer hinzuschauen, denn dieser Bericht ist nicht die Aussage, der Bachelor oder Bauer sucht Frau sind biblisch fundiert. Es geht in diesem Text nicht darum, die Frage, wie finde ich jetzt den Partner fürs Leben oder wenn ich den Partner fürs Leben gefunden habe, wie helfe ich meinen Kindern oder Menschen in meinem Umfeld, dass die auch den Partner fürs Leben finden. Wer das versuchen will, ihr könnt es mal ausprobieren, setzt euch unten an den Brunnen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr die richtige Frau da finden werdet. Falls doch, ich lasse mich gerne da auch vom Gegenteil überzeugen. Und natürlich ist diese Frage, wie finde ich den Richtigen, wie ist das mit Partnersuche und so weiter, ja eine zentrale Frage. Ich würde sagen, die zweitwichtigste Frage, die wir uns im Leben stellen können. Aber wie gesagt, dieser Text ist kein Muster für Partnerwahl. Denn vieles von dem, was wir da lesen, klingt ja auch für unsere Ohren total ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob jetzt ihr Frauen damit geworben wurdet, dass eure Männer mit den Kamelen oder Rindern aus dem väterlichen Stall bei den Schwiegereltern aufgeschlagen sind. Ich hatte einen Kommilitonen, der hat das versucht, als er das erste Mal seine zukünftigen Schwiegereltern getroffen hat, hat er so ein paar Schleichkamele über den Tisch geschoben. Das hat dem ganzen Verhältnis nicht gut getan. Also Brautpreis, Arrangement ist nicht unsere Welt, wie wir das mit Eheanbahnung und so weiter machen. Aber auch da, vielleicht funktioniert es, ich weiß es nicht. Aber was hat der Text uns dann zu sagen, wenn er uns nicht in diese Richtung stoßen will? Ich glaube, dass wir hier ein gutes Beispiel dafür sehen, was es mit Planung auf sich hat, warum sich Planen lohnt und warum es dann wichtig ist, nicht nur zu planen, sondern eben auch mutig zu den Entscheidungen zu stehen. Entscheidungen treffen wir ja jeden Tag. Ich würde sagen, wir alle sind Entscheidungsprofis. Wenn man im Internet nachguckt und eingibt, wie viele Entscheidungen treffen wir, dann kommt man zu einer Studie, die das hochsummiert hat und sagt, wir treffen 20.000 Entscheidungen pro Tag. Also, ich würde sagen, das haben wir raus, wie das geht. Und natürlich sind das ganz unterschiedliche Entscheidungen, so die ganz großen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Welche Socken? Tee oder Kaffee? Also so diese ganz enorm wichtigen Entscheidungen. Und dann gibt es auch noch so diese anderen mit eben Arbeitsplatz, Partnersuche, Neuorientierung in der Gemeinde und so weiter und so fort. Also solche Fragen, die sind auch irgendwie zu entscheiden. Und es gibt unterschiedliche Vorlieben an der Stelle. Manche Leute, die jagen den Entscheidungen nur nach. Die wollen an sich jeden Tag irgendwas Großes zu entscheiden haben, krempeln immer und immer wieder ihr Leben um, weil es ihnen sonst zu langweilig ist. Und für andere ist schon der Kleiderschrank eine tägliche Herausforderung. Wenn wir von Abraham lernen können, wie Leben mit Gott aussieht, in Höhen und Tiefen, dann heißt das aber auch, in diesem Bereich des Planens, des Überlegens, des Entscheidens, auch da kommt Gott mit rein. Auch da hat er was zu sagen. Und wenn das so ist, dann ist ja die Frage, was? Was hat Gott zu diesem Thema zu sagen? Hat der Glaube Auswirkungen darauf, wie wir Entscheidungen treffen? Oder ganz einfach ausgedrückt, hat Gott was mit unseren Entscheidungen zu tun? Und dem gehen wir nach und untersuchen diesen Text unter dem Thema Weise planen, mutig entscheiden. Und das Erste, was wir sehen hier im Text, ist Gottes Gaben einsetzen. Abraham begegnet uns jetzt ja hier im Überlegungsmodus. Er macht sich seine Gedanken. Die weitere Entwicklung seiner Familie steht vor ihm. Wie wird es weitergehen mit der Entscheidung? Wie gesagt, ein Sohn alleine ist noch nicht relativ viel für ein großes Volk. Was soll dann passieren? Sarah ist gestorben, Abraham merkt wahrscheinlich, auch mein Leben wird so langsam zu Ende gehen. Was passiert jetzt? Und er denkt nach und wird mit seinen Planungen ganz konkret. Und hier zu Beginn schon gleich das Erste, was wir uns merken können: Planungen sind nichts Ungeistliches. Es gibt ja manchmal so dieses Denken, Planen, das geht überhaupt nicht, das ist nicht erlaubt, weil wir als Christen den Heiligen Geist haben, der nimmt das mit dem Planen für uns ab. Geist steht mit Planung also total in Konkurrenz, das funktioniert nicht. Ich hatte einen Mitstudenten, der wollte irgendwann auch nicht mehr weiter planen, der hatte auch keine Lust mehr zu lernen, hat sich da permanent drüber aufgeregt, dass wir irgendwelche Methoden lernen mussten, wie legt man Bibeltexte aus, wie macht man das mit Exegese und so weiter, weil er sagt, was soll ich denn damit? Ich habe doch den Heiligen Geist, ich lese die Bibel und dann wird der Geist mir schon sagen, was ich dann in der Arbeit schreiben muss oder wie ich dann predigen soll. Und dann hat ihm irgendwann ein Dozent, unser Griechisch-Dozent, ein warnendes Beispiel erzählt von einem anderen Student, der da war, der auch gesagt hat, ich lerne nichts für Griechisch, ich habe den Heiligen Geist. Und dann war es in der Prüfung so, dass er da saß und 3 Stunden lang den leeren Zettel angestarrt hat, weil er nicht weiterkam und ihn dann abgeben musste. Und dann hat dieser Dozent, der eigentlich nie bekannt war für bissige Bemerkungen, aber nur mal so fallen lassen, es könnte sein, der Heilige Geist spricht Griechisch. Also lohnt es sich auch, Griechisch zu lernen. Aber keine Angst, wir wissen ja hier, der Heilige Geist spricht anders als Griechisch. Manche würden sagen Schwäbisch, aber vielleicht auch Waldsolmser platt in unterschiedlichen Ausformungen. Wie gesagt, auch wenn Gott den Überblick hat und uns ja ganz viel hilft, er uns Maßgaben gibt, wenn er uns Richtungen weist, nimmt er uns aber das Überlegen nicht ab. Er hat uns ja einen Verstand gegeben und den dürfen wir benutzen. Unser Kopf ist ja eben nicht nur dafür da, dass es nicht in den Hals reinregnet oder damit die Friseure was zu tun haben. Und wir sehen das ja bei Abraham auch ganz klar. Er macht sich Sorgen. Und Sorgen machen heißt ja nichts anderes, als er macht sich Gedanken. Er hat die Sorge, dass Isaak eine falsche Entscheidung treffen könnte und die falsche Frau findet und dass das Probleme für die Verheißung gibt. Vielleicht hat er bei dem Ganzen im Hintergrund seinen Neffen Lot, der sich ja das scheinbar Tolle ausgesucht hat und dann in Sodom und Gomorra gelandet ist und das Ganze eher ein Fauxpas oder eine Katastrophe war als eine sinnvolle Entscheidung, die Lot da getroffen hat. Und Abraham sagt sich, es ist besser, wenn Isaak jetzt keine Frau aus dem Land Kanaan heiratet, sondern jemand aus meiner Heimat, irgendwie aus meinem familiären Umfeld, eine Frau, die die gleichen Überzeugungen teilt wie Isaak. Und auch wenn der Text, wie gesagt, kein Beziehungsratgeber ist, ist das ja grundsätzlich schon auch was Wichtiges, was wir im Hinterkopf halten können für alle unsere Beziehungen. Sei es in partnerschaftlichen Beziehungen, sei es in freundschaftlichen Beziehungen. Es ist immer gut auch zu gucken, passt das mit den gleichen Voraussetzungen oder sind wir einfach so weit auseinander, dass das total schwierig sein wird, da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Gedanken machen über Freundschaften, über Beziehungen ist auf jeden Fall auch nichts Falsches. Abraham macht sich, wie gesagt, die Gedanken, weil ihm diese Verheißungslinie so wichtig ist. Weil er ja eben nicht da rausfallen will und weil er auch Gott nicht ins Handwerk pfuschen will und sagt, ich will jetzt dann nicht irgendwie was tun, dass das vorbei ist, auch wenn Gott natürlich noch weitermachen könnte. Aber Abraham bindet sich daran, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass er den Schwerpunkt darauf legt und sagt, die Frau muss wieder mitkommen. Auch wenn sie aus einem anderen Land kommt, die muss den gleichen Schritt gehen, den ich damals gegangen bin. Aus dem Land in ein unbekanntes Land und dann ja noch die Stufe stärker, auch noch jemand Unbekanntes heiraten. Wenn die Frau nicht mitkommt, sagt er seinem Knecht, dann such eine andere oder komm halt irgendwann wieder zurück, dann ist der Schwur hinfällig. Abraham gebraucht seinen Verstand. Diese Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Und der Verstand ist eine der zentralen Gaben, die wir alle bekommen haben. Wir machen uns ja so oft Gedanken über diese ganzen Geistesgaben, die es irgendwie gibt, das ganze Große, und vergessen dabei, dass es ja erstmal grundsätzlichere Gaben gibt, die wir haben. Wie gut ist es doch, dass wir den Verstand bekommen haben und nicht einfach blindlings wie die Tiere um die Gegend rennen müssen und gerade jetzt in der Zeit wahrscheinlich total durcheinander kommen würden, weil irgendwelche Deppen die Uhr umgestellt haben und auf einmal die Autos genau dann kommen, wenn wir ganz schön genüsslich, partnerschaftlich von einem Feld aufs andere rennen wollten. Wir können darüber nachdenken und sagen, es ist jetzt ungeschickt loszulaufen, wir bleiben einfach hier stehen. Unsere Triebe bestimmen uns nicht, sondern wir haben einen Kopf, denn der sagt, stopp, denk nochmal nach und geh dann los. Und ja, ich weiß, auch für manche Leute gibt es bestimmte Einstellungen, die sitzen vielleicht noch ein bisschen höher als der Kopf, vielleicht der Bauch und der Hunger, die treiben uns auch schon mal an. Aber grundsätzlich sind wir alle Menschen verstandesgesteuert. Und wenn unser Verstand dann nicht nur auf uns selbst gerichtet ist, sondern der Verstand noch tiefer verbunden und verknüpft ist mit Gottes Gedanken, dann haben wir auch noch einen Rahmen, innerhalb dem wir gut denken können. Da kommen wir gleich nochmal zu. Abraham hätte ja auch sagen können, Knecht, geh los, such einfach irgendeine Frau für Isaak oder noch besser, nimm den einfach mit, verheiratet den, der kommt irgendwann schon wieder zurück und dann passt das schon. Aber Abraham weiß, nein, es hieß, es geht um dieses Land, dieses besondere Land, was für ihn und für seine Nachkommen das verheißene Land sein soll. Und dieses Land zieht sich dann ja durch das ganze Alte Testament immer wieder durch. Wir haben es auch gesehen ja im Hebräerbrief, im Glaubensforum, dieses Thema Land, die Verheißung, sie ist so wichtig und sagt so viel aus. Abraham bezieht Gott mit ein, die Zusage ist der Maßstab. Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich bei uns, bei unseren Entscheidungen, die wir treffen? Welche Maßstäbe setzen wir daran? Jetzt haben die wenigsten von uns irgendwie so eine klare Verheißung von Gott bekommen, zieh in die bestimmte Straße in Kröffelbach, wohn in dem Waldsolmser Ortsteil, ich werde dir das dann zeigen, wo du hingehen sollst und so weiter. Ich glaube, das hat eigentlich niemand von uns bekommen. Wir wohnen hier, weil wir schon immer hier waren, weil wir hier hingezogen sind, weil wir hier irgendwie beruflich zu tun haben. Aber wie entscheiden wir, wenn wir entscheiden? Also bei den großen Themen, jetzt nicht die Frage, ob Tee oder Kaffee oder grüne oder blaue Socken. Bewegt uns, was gerade modern ist, wo wir denken, das ist hip, das ist in, oder vielleicht gerade das Gegenteil, nur das, was schon vor 100 Jahren gemacht worden ist, ist das der Maßstab? Nehmen wir nur das, was für uns keine Herausforderung ist? Oder ist es der Maßstab, es muss herausfordernd sein, ob das jetzt passt oder nicht? Hauptsache, ich brauche die Herausforderung. Und ist es nicht oft so, dass unser Maßstab ist, finden wir noch irgendjemand, der die Verantwortung übernimmt, dass wir uns selbst schön rausreden können? Gott sagt ja, wenn wir offene Fragen haben, wenn wir Weisheit brauchen, dann dürfen wir zu ihm kommen. Im Jakobusbrief heißt es, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben. Das heißt, Gott gibt uns nicht nur den grundsätzlichen Verstand, sondern er hilft uns auch, wenn wir darum bitten. Er gibt uns die Weisheit, er gibt uns noch mehr Verstand, noch tiefere Einsicht von dem, was er weiß, von dem, was er gesehen hat, das viel größere Bild. Und daraufhin dürfen wir planen. Natürlich nicht Gott, ohne Gott, aber eben mit unserem Verstand, der eine Gabe Gottes ist. Und den sollen wir verantwortlich gebrauchen und auch diese Gabe des Verstandes sollen wir nicht versauern lassen, wie das auch mit anderen Gaben ist. Die sollen wir einsetzen für andere, zur Ehre Gottes, Gott mit einbeziehen. Das heißt dann aber nicht, dass ich einfach nur sage, ich bete und dann setze ich mich in meinen Sessel und warte einfach ab. Irgendwann wird es an der Tür klopfen und dann kommt die Entscheidung zur Tür herein. Das wäre, glaube ich, kein verantwortlicher Umgang mit der Verstandesgabe, sondern aktiv werden ist dann irgendwann auch erlaubt. Vielleicht auch wieder mit dem Hintergrund des Verstandes. Zum Beispiel gibt es Leute, die lieben es, Pro- und Kontralisten zu schreiben bei einer Entscheidung. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Oder ich suche mir das Gespräch mit Leuten, wo ich sage, das sind wirklich gute Ratgeber. Deren Wort, das hat Gewicht, da kann ich mich drauf verlassen. Die haben mich bisher schon gut beraten und die werden mich sicherlich nicht in die Irre laufen lassen. Und manchmal hilft es ja einfach nur, die eigenen Gedanken und dieses ganze Chaos, was sich über Wochen und Monate im Kopf schon rumgedreht hat, einfach mal zu sagen. Und plötzlich hat sich dieses ganze Chaos, was vorher aussah wie so ein wildes Knäuel, zu einem schönen, geraden Faden entwickelt und es ist klar, A, B, C, Entscheidung steht. Klar ist am Ende aber, ich entscheide alleine. Keiner wird mir Entscheidungen abnehmen können. Und auch wenn wir das so gerne haben würden, weil wir dann einen anderen Schuldigen haben. Der andere hat doch gesagt, dann kann ich den auch dafür verantwortlich machen. Ich bin raus. Aber Gott mutet uns das zu. Er traut uns das zu, dass wir Verantwortung haben können, auch für unsere Entscheidungen. Er lässt uns die Freiheit. Und vielleicht ist gerade das ja auch eine gute Botschaft. Denn wie oft wird doch der Eindruck vermittelt, dass christlicher Glaube und dass Gott so einengend ist, dass Gott uns keinen Spaß erlaubt, dass er nur das Schlechte für uns will, Christentum so als Zwangsjacke. Und wie schön ist es doch zu sehen, wir haben da einen breiten Rahmen, innerhalb dem wir entscheiden können. Gott lässt uns entscheiden. Und auch eine falsche Entscheidung, wo wir hinterher sagen, hätte ich es doch anders gemacht, die hat unser Leben nicht gleich verbockt. Gott hat immer noch Möglichkeiten und kann uns eine weitere und noch eine weitere und noch eine weitere Chance geben und uns wieder auf den Weg zurückschicken. Gott lässt uns nicht alleine. Weises Planen ist deswegen gefragt, weil er uns dazu herausfordert, weil die Gabe, die er uns gegeben hat, auch diese Aufforderung ist. Nutzt das, denkt nach und plane. Aber es ist jetzt ja zu einfach, einfach nur zu sagen, ich plane jetzt mal irgendwie. Es braucht ja bestimmte Bestimmungsrichtlinien, Kriterien, einen Hilfsrahmen, sinnvolle Entscheidungskriterien. Abraham ist ja auf der einen Seite seinem Knecht gegenüber sehr optimistisch und er sagt, das wird funktionieren. Du ziehst los, Gott geht mit, du wirst die Frau für Isaak finden. Der Knecht zeigt nicht ganz so viel davon. Ehrlich gesagt, ich hätte auch nicht mit dem tauschen wollen, auf diese Reise zu gehen, diese Riesenverantwortung zu bekommen und zu sagen, jetzt such mal die richtige Frau, die das auch alles noch macht und mit so einem Anliegen auch bei einer Frau anzukommen. Wie gesagt, es ist für unsere Ohren, klingt das alles ein bisschen komisch. Der Knecht ist voller Sorge, wie gesagt, nicht überzeugt, ob das mit dem Ehearrangement klappt. Und auch hier kleine Nebenbemerkung. Eben der Text sagt, nicht arrangierte Ehen sind besser als Liebesheirat oder so. Das muss nicht unbedingt besser funktionieren. Ratgeber sind immer wichtig. Also, wie gesagt, der Text ist nicht Bauer sucht Frau. Und wenn alle Nein sagen, dann ist das auch ein guter Hinweis. Der Knecht hat ja diesen genauen Rahmen, nämlich die Maßstäbe Gottes. Abraham hat ihn verknüpft an die Verheißung, eben die Frau muss mitkommen, die Frau soll in das Land gehen und sie soll auch irgendwie auch aus der Familie kommen. Wenn sie nicht bereit ist, dann muss der Knecht nicht weitersuchen. Was hier dann im Text beschrieben wird, ist das, was wir heutzutage gerne ein Fließauslegen nennen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses geistliche Prinzip kennt. Ich suche mir ein Kriterium und das wird mich dann bestätigen in meiner Entscheidung. Oder andersrum ausgedrückt, ich fordere Gott dazu heraus, dass er das Kriterium, was ich mir gesucht habe, erfüllt und mich damit bestätigt. Und klar, der Wunsch ist eindeutig nachvollziehbar. Denn wir wären ja froh, wir würden von Gott klare Richtlinien bekommen, wie das aussieht, dass wir unser Leben so führen, dass wir ihm die Ehre geben, auch mit den Entscheidungen, die wir treffen. Und es wäre doch so schön, wenn Gott schon nicht den Brief vom Himmel schickt, mit dem ganz klaren Lebensplan, dass er wenigstens in dieser einzelnen Entscheidung uns hilft und uns klar auf die Sprünge bringt. Und neben diesem Beispiel hier von Abrahams Knecht gibt es noch weitere Berichte in der Bibel, wo solche Fliese ausgelegt werden, zum Beispiel Richter 6, Gideon. Da kommt übrigens auch der Begriff dann her, der ja auch keine Lust hat, auf dieses Himmelfahrtskommando mit so ein paar Manneken gegen die Riesentruppe der Midianiter zu kämpfen. Und dann ist es ja, dass er erst sagt, Gott, wenn dieses Vlies, diese Wolle heute Nacht nass ist, alles andere ist trocken, dann gehe ich. Und Gott sagt, gut, kriegst du. Und dann sagt Gideon, das reicht mir aber nicht, wir machen das jetzt nochmal. Morgen alles nass, Wolle trocken. Und Gott macht es wieder. Und Gideon muss dann irgendwie losziehen. Und interessant ist ja, dass Gott sich sowohl bei Gideon als auch hier bei Abrahams Knecht auf diesen Bestätigungshandel einlässt. Aber wichtig ist, er lässt sich hier auf diesen Handel ein, bei Abrahams Knecht und bei Gideon. Aber daraus jetzt eine grundsätzliche Regel abzuleiten, für alle unsere Entscheidungen lege ich immer irgendwie ein Vlies aus oder wir sollten immer so ein Vlies im Schrank haben für alle Fälle oder in der Handtasche, falls es mal nicht klar ist, was wir beim Aldi einkaufen sollen. Das ist nicht der Auftrag, den uns Gott gibt. Denn schauen wir kurz hinter dieses Prinzip, merken wir ja, es ist ein sehr ich-orientiertes Prinzip. Ich suche mir das Kriterium aus, je nachdem, ob mir die Zusage oder die Auswirkung passt oder nicht. Wenn ich was will, suche ich mir irgendein Kriterium, was mich ganz bestimmt auch bestätigen wird. Oder wenn ich es nicht will, dann eben umgekehrt. Also Beispiel, ich möchte meine Arbeitsstelle wechseln und bin ganz davon überzeugt, es ist richtig. Es fehlen vielleicht noch 5% für die Entscheidung und die will ich mir jetzt holen, indem Gott das bestätigt. Und dann sieht man Vlies vielleicht so aus, wenn ich morgen früh das Fenster aufmache und auf dem höchsten Dach in der Nachbarschaft, da sitzt eine Amsel und singt. Dann ist es für mich dran, die Stelle zu wechseln. Ich würde sagen, der Stellenwechsel wird mit ziemlich großer Sicherheit stattfinden. Oder aber du hast ein Angebot bekommen für eine Stelle, die du eigentlich nicht haben willst. Aber eigentlich spricht alles dafür, dir fehlt aber jetzt noch der eine Funke, um zu sagen, ich wechsle die Stelle nicht. Dann wird dein Vlies vielleicht so aussehen, dass du sagst, wenn morgen früh an der Tränke ein rosa Elefant mit Schleife am Ohr steht, dann nehme ich die Stelle nicht an. Ich würde sagen, auch diese Entscheidung funktioniert ziemlich gut. Gott, du musst es so arrangieren, dass wir am Ende zufrieden sind. Und wenn du es machst, dann hast du die Verantwortung dafür. Und das ist das Problem oder die Herausforderung mit diesem Vorgehen. Dann haben wir ja wieder einen anderen Verantwortlichen, wenn wir so ein Vlies ausgelegt haben. Und wir sind es nicht. Dann ist Gott es, der unser Leben verbockt hat. Dann ist Gott es, der schuld ist, dass wir irgendwie unzufrieden sind in unserem Leben. Und wer sind wir eigentlich, dass wir Gott Vorschriften machen können, wo wir doch selbst Verantwortung übernehmen können und übernehmen sollen? Und ja, das ist schwer. Und manchmal ist es vielleicht auch hilfreich und ja, es gibt diese Momente, wo solche Fliese funktionieren. Aber das ist kein grundsätzlich geistiges Prinzip, mit dem wir Entscheidungen finden können. Gott traut uns Entscheidungen zu. Und ich finde, das ist doch eine Riesenzusage, wenn der große, allmächtige Schöpfer, der alles in der Hand hält, der die ganze Welt überblickt, von Anfang bis zum Ende dieser Zeit, und der sagt, hey, ich bin bereit, dir, der du nur einen ganz kleinen Horizont hast, ich bin bereit, dir diese Entscheidung in die Hand zu geben. Und ich traue dir das zu. Dann ist das doch ein super Rückenwind, den wir haben, um Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr an eure Kindheit zurückdenkt, wie toll ist das, wenn Eltern sagen, ich traue dir das zu, dass du das machst, ich gebe dir das Werkzeug in die Hand, du darfst den Nagel in die Wand schlagen oder du darfst diesen Ast mal abschneiden oder du darfst das erste Mal alleine einkaufen gehen, hier hast du 50 Pfennig für dein Eis. Das ist doch toll, wenn wir dieses Zutrauen haben und merken, da steht jemand hinter uns, der traut uns das zu, weil wir das können, weil er uns alles gegeben hat, was wir dafür brauchen. Nun muss man ja an dieser Stelle fairerweise sagen, ein bisschen Unterschied zwischen dem Vlies bei Gideon und dem Vlies hier bei Abrahams Knecht, ist ja deutlich zu finden, denn es wirkt ja sehr konstruiert zu sagen, ich setze mich an den Brunnen und dann kommt irgendeine Frau, die sieht mich, die sieht die Kamele und am besten ist die auch noch mit Abraham verwandt. Gleichzeitig könnte man ja auch sagen, was der Knecht hier macht, ist so ein bisschen so Assessment Center. Mal zu testen, ist die Frau fähig für das, was eigentlich auf sie wartet? Also ist sie aufmerksam, sie sieht, ich sitze da, ich habe Durst. Ist sie höflich, bietet mir das an? Hat sie das Größere im Blick, sieht nicht nur meinen Durst, sondern auch die Kamele, die durstig sind? Und kann sie zupacken? Ich lade ihn auch noch mit nach Hause ein, zu meiner Familie. Hat sie Umgangsformen? Also auch das wird irgendwie alles noch mit abgetestet. Und spannend ist ja, es tritt genau das ein, was der Knecht eingefordert hat. Und auch um das darzustellen, wird das ja immer und immer und immer und immer wieder nochmal betont. Wir haben es jetzt nur in ein paar Auszügen gehört, in dem, was Andrea uns vorgelesen hat. Wenn ihr das ganze Kapitel liest, es ist 3 oder 4 Mal wird das Gleiche beschrieben. Abraham sagt es, der Knecht sagt es, dann erzählt der Knecht es nochmal Rebekka, erzählt es nochmal dann der Familie gegenüber. Es ist eindeutig. Und Abrahams Knecht ist dankbar für die Führung, will dann die Familie auch mit einbeziehen. Und es ist spannend, wie er auch da nochmal diese Entscheidung nicht einfach durchzieht. Er will es wirklich vergewissert haben. Nimmt Rebekka nicht einfach mit. Er vertraut darauf, dass der Gott, der sich gezeigt hat, ihm auch weiterhin noch hilft. Und er manipuliert nicht. Er geht jetzt nicht einfach nur hin und sagt, Gott hat mir gesagt, Rebekka ist die Frau, ich nehme sie mit. Manchmal ist es ja für uns auch so ein Totschlagargument, wenn irgendjemand sagt, Gott hat mir gesagt, ich habe diesen Eindruck bekommen. Und Gott spricht ja so zu uns und er gibt uns auch Dinge weiter. Aber es ist immer die Frage, nutze ich das, um dann manipulativ auszutreten oder habe ich auch da den Verstand noch wieder gebraucht und das genau abgewogen, ob das stimmt. Gott gibt uns ja bestimmte Rahmen. Hier den Rahmen, die Frau muss aus dem Land kommen, wo Abraham herkommt, sie muss in das Land mitziehen, in dem Abraham und Isaak wohnen. Und überlege, wenn du in einer Entscheidung bist, welchen Rahmen setzt denn Gott eigentlich für diese Entscheidung? Und der Rahmen ist in der Regel relativ weit. Denke darüber nach, welche Gaben du hast. Kannst du sie in der neuen Situation oder da, wo du dich hin entscheiden willst, einsetzen? Funktioniert das? Kann ich Gott da dienen? Auch wenn es vielleicht unbequem ist, was auch immer dann kommt. Und natürlich gibt es Bereiche, die auch definitiv rausfallen. Alles, was irgendwie unethisch ist, da setzt Gott schon auch Grenzen davor. Wir dürfen also entscheiden innerhalb eines klaren Rahmens, den uns Gott gegeben hat. Und eine der entscheidenden Fragen ist, ist es etwas, wo ich Gott ehren kann? Gibt es Gott Ehre und kann ich dafür ihn leben? Und dann kann ich mutig die Entscheidung treffen. Und nicht nur du mutig die Entscheidung treffen, sondern dann ist noch eins wichtig, mutig auch voranzugehen. Die Entscheidung auch umzusetzen. So eine Entscheidung ist vielleicht irgendwann schnell getroffen, aber dann bin ich so alle von dem ganzen Entscheidungsprozess, dass ich sage, jetzt fehlt mir die Luft, um auch noch 3 Schritte weiterzugehen. Rebekka ist hier ein gutes Vorbild oder ein gutes Muster. Die zieht sofort mit, obwohl das ja ein Riesending für sie war, die Familie zu verlassen, einen Mann zu heiraten, den sie nicht kennt. Wie wird er ausgesehen haben? Also Wundertüte, so Herzblatt, Tür geht auf und dann steht da Isaak und es gibt kein Zurück mehr. Den musst du jetzt heiraten. Und es wiederholt sich ja der Schritt von Abraham. Rebekka geht in die unbekannte Zukunft, in die unbekannte Familie. Und sie macht das. Und hier kommt jetzt zum Schluss des Textes ja sogar nochmal so ein bisschen Romantik ins Spiel. Als der Knecht mit dem ganzen Trupp und Rebekka zu den Zelten Abrahams kommt, begegnen sie einem fremden Mann. Und wir haben vorhin gehört, Rebekka springt schnell vom Kamel. Wenn wir den Text ganz genau lesen, und ich bin normalerweise kein Freund von diesen In der wörtlichen Text steht da eigentlich, könnten wir aber auch schreiben, sie fiel vom Kamel. Es hat Rebekka umgehauen, als sie diesen Isaak sieht. Der muss also echt so ein Typ Brad Pitt, keine Ahnung, George Clooney gewesen sein. Sie sieht den, es haut sie vom Kamel und sie verschleiert sich sofort. Und das ist ja das klare Zeichen, sie ist bereit, ihn zu heiraten. Sie will seine Frau werden. Isaak lässt sich auch darauf ein, sie gehen ins volle Risiko. Und dann heißt es, sie gewannen sich lieb. Da war erst die Entscheidung und dann kommt die Liebe hinten nach. Liebe kann wachsen, Liebe kann entstehen. Liebe ist eine Entscheidung und auch das ist die Nebenbemerkung dieses Textes, aber auch so wichtig. Ich kann mich dafür entscheiden, einen Menschen zu lieben. Ganz egal, ob das jetzt der Partner ist oder ob es auch darum geht, einen Menschen, dem ich hier in der Gemeinde begegne, einen Menschen, den ich im Dorf begegne, einem Kollegen, ich kann mich dafür entscheiden, auch dieser Person mit Liebe zu begegnen. Und ob die Entscheidung richtig war oder nicht, bei allem Planen werde ich dann ja am Ende auch erst erleben, wenn ich losgegangen bin. Ob das Boot schwimmt, sehe ich erst auf dem Wasser. Ob das Seil trägt, merke ich erst, wenn ich mich drangehängt habe und dann versuche, mich abzuseilen oder zu klettern. Und das ist die Herausforderung. Aber wir können es schaffen. Wenn wir losgehen, erleben wir etwas davon, wie Gott uns trägt. Und dazu braucht es den Mut, voranzugehen. Und natürlich, es gäbe immer noch eine Runde, die wir drehen könnten. Und wir könnten auch nochmal überlegen und auch nochmal abwägen. Und wir Deutschen sind da super. Wir wägen lieber noch 3, 4, 5 Mal mehr ab, als dass irgendwas passiert. Einige Dozenten an der FDH kommen aus den USA und die haben sich darüber immer aufgeregt, dass sie sagen, die Deutschen, ihr denkt so viel. In den USA, da wird einfach gemacht. Ganz egal, ob das funktioniert oder nicht, aber Hauptsache, du hast was gemacht. Ist, glaube ich, auch nicht die richtige Lösung, aber vielleicht so einen gesunden Mittelweg. Einmal weniger abwägen und dafür einen Schritt mutiger loszugehen. Wir sehen also hier mehrere Dinge. Gaben einsetzen, gute Kriterien für die Entscheidung haben, mutig vorangehen. Planen, abwägen und tun. Wir sehen aber auch, und das ist die ermutigende Botschaft auch bei allen Entscheidungen, Gott bereitet Dinge vor. Ich entscheide, aber Gott ist auch mit dabei. Gott öffnet Türen. Er bereitet Wege vor, er schenkt die richtigen Situationen. Der Knecht konnte das nicht machen, dass gerade Rebekka in dem Moment da vorbeikommt, dass es eben genau diese Zusammenführung gab. Und Gott ist da. Er verspricht in seinem Wort, ich will dich leiten mit meinen Augen. Ich will dich unterweisen, dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und das ist die Einladung, sich auf diesen Gott einzulassen. Diesen Gott auch mit ins Leben hineinzuholen, in allen Entscheidungen des Lebens, ganz egal, ob groß oder klein. Und natürlich ist es Gott, glaube ich, relativ egal, ob wir Ringelsöckchen oder mit Punkten anhaben. Aber für alles andere dürfen wir ihn ja gerne mit hineingeben. Er gibt uns da auch keine unserer Entscheidungen, ist eigentlich zu klein. Sondern wir können ihn da überall mit hineinnehmen, ihm vertrauen, dass er uns Antworten gibt, wo wir vielleicht nicht alle Antworten finden, wo wir noch nicht mal alle Fragen gesehen haben. Er hat die Möglichkeiten, er hat die Übersicht. Das, was ich bei allem Planen nie haben werde. Und vielleicht ist es auch die mutigste Entscheidung, die wir immer wieder neu treffen müssen, zu sagen, ja Gott, ich vertraue dir. Ich möchte mit dir leben und ich hänge mich an dein Seil und lasse mich von dir tragen, auch wenn das heißt, es ist der Schritt ins Ungewisse. Und ich weiß nicht, ob du in der Situation gerade da bist. Und falls du heute überlegst und für dein Leben planen willst, noch einmal ein paar gute Kriterien, warum ein Leben mit Gott so wichtig ist. Gott hat sich Leben ausgedacht. Er weiß, wie das funktioniert. Er kennt dich durch und besser als du, der du vielleicht schon so oft über dein Leben nachgedacht hast und Gott kennt trotzdem noch eine Ecke mehr aus deinem Leben. Er weiß um deine Gaben, um deinen Charakter, um dein Wesen und er ist der, der dir nahe gekommen ist, der dich so sehr liebt. Und er ist der, der gezeigt hat, ganz egal was war und ganz egal was ist, das hat keine endgültige Aussagekraft. In dem, was ich dir schenke, in dem, was am Kreuz passiert ist, ist immer wieder auch ein Neuanfang möglich. Ganz egal, welche Entscheidung ich getroffen habe, ich kann nichts tun, dass Gott mich weniger liebt. Seine Liebe ist für mich immer wieder neu da. Und ich glaube, dass das uns in allem Planen und in allem Entscheiden dann auch wirkliche Freiheit gibt, dieses Wissen. Gott geht jetzt nicht weg. sondern er kommt auch mit. Er geht uns sogar noch hinterher. Er sucht uns. Das ist die Bewegung, die er von Anfang an den Menschen zeigt. Selbst als sie gesagt haben, ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben, wir sind jetzt selber Gott. Und da kommt Gott in den Garten und sucht Adam und Eva noch. Und er geht mit dir in allen Entscheidungen, die du treffen wirst. Und er ist die Quelle der Weisheit und Erkenntnis. Wir können mit ihm weise planen und mutig entscheiden. Jesus, und dafür möchte ich dir danken, dass du uns das zutraust und dass du uns damit so reich beschenkt hast, dass wir einen Verstand haben, dass wir nachdenken können und dass Nachdenken manchmal auch so was Tolles ist, wo wir uns dran freuen können, über Dinge zu grübeln und zu überlegen. Aber dass du uns nicht nur das Denken gegeben hast, sondern auch die Kraft, um zu handeln, um Dinge umzusetzen. Du traust uns das zu. Und das ist eine große Ermutigung. Herr, präg uns das tief in unser Leben und in unser Denken ein, dass wir mit dir planen dürfen. Dass du uns da nicht allein lässt, dass du nicht sagst, jetzt geh den Schritt und am Ende stehst du da und lachst uns aus, wenn wir uns doch mal falsch entschieden haben. Du nimmst uns immer wieder neu an und zeigst deine Liebe immer und immer wieder. Hab Dank dafür. Du weißt um die Entscheidungen, die bei jedem Einzelnen von uns gerade anstehen, in unterschiedlichem Maße, größer oder kleiner, persönlich, auch Entscheidungen, die uns hier als Gemeinde betreffen. Ich bitte dich für die ganze Perspektiventwicklung auch des CVJM, wo auch viele Entscheidungen getroffen werden müssen, Herr, dass du dort auch deine Weisheit gibst, dass wir gute Entscheidungen treffen können, Entscheidungen, die dich ehren, Entscheidungen, die auch dazu beitragen, dass wir deinen Auftrag hier in Waldsolms noch besser ausführen können und dass viele Menschen dich noch kennenlernen und dass sie die wirklich wichtigste Entscheidung des Lebens treffen, die Entscheidung mit dir. Schenk, dass wir das erleben dürfen, auch daran teilhaben können, dass du uns da gebrauchst und gib uns immer wieder auch den Mut, voranzugehen mit dir, mutig auch zu entscheiden und nicht nur beim Planen stehen zu bleiben. Hab Dank, dass wir dich haben und dass du uns nicht alleine lässt. Amen.